Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Erst hui, dann pfui. Borussia Dortmund legt in Wolfsburg eine rekordverdächtige erste Halbzeit hin und verliert dann komplett die Kontrolle. Siegt aber dennoch. Ist der BVB vielleicht genau deshalb titelreif? Außerdem, Kehl erhöht Druck auf Schlotterbeck und Tränen beim Profidebüt. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und wir zeichnen auf am Montagnachmittag. Haben auch schon mal ein klein wenig früher aufgezeichnet, in den vergangenen Wochen beispielsweise. Diesmal etwas später, aber nicht schimpfen, liegt nicht an Manni Sedelbauer, meiner besseren Hälfte, liegt an mir. Manni, hallo erstmal, ich bin noch etwas Super Bowl geschädigt.
Hi Olli, grüß dich, hallo an euch da draußen. Ja, das ist doch auch völlig nachvollziehbar. Olli, das wusste ich nämlich von ihm gar nicht, der ist auch ein kleiner Football-Fan geworden, aber erst in den letzten Jahren, ne?
Geworden, ja, 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 also ich habe diese Leidenschaft von meiner Frau übernommen. Die ist großer American Football Fan schon immer gewesen. Und als wir zusammengekommen sind, musste ich es mitgucken. Und dann musste ich mich da einfach reinarbeiten, weil sie hat mich irgendwann mal beiseite genommen, hat gesagt, dass ihr meine unqualifizierten Kommentare und diese ständige Nachfragen, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, ein bisschen auf den Sack gehen. Und deshalb habe ich mich da etwas reingefuchst. Aber ich habe Spaß dran mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja. Es gab Manni, das ist natürlich immer besonders wichtig, dass man das dann den Super Bowl Stil echt begeht. Es gab Hamburger dazu, die haben wir selber gemacht.
Und nein, kein KFC-Bucket mit Chicken Wings oder so.
Nein, alles selber gemacht.
Sehr gut.
Nur vom Feinsten sozusagen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich bin dann heute sozusagen der ausgeruhtere Part. Behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich habe den Super Bowl tatsächlich nicht angeguckt. Bei mir ist es tatsächlich immer so eine Sache von ein Jahr gucke ich, im anderen Jahr dann wieder nicht. Dieses Jahr habe ich auch in der Saison oder über die Saison hinweg zu wenig geguckt und dann muss ich sagen, ist mir der Super Bowl, dann lege ich da auch kein Wert drauf, dann genau das Spiel zu gucken. Ich habe mir dann natürlich so ein paar Highlights heute noch angeguckt und natürlich auch die Halftime-Show.
Die viel diskutierte Halftime-Show.
Ja, das soll dem Donald Trump ja nicht ganz so gut gefallen haben, logischerweise. Ne?
Es ist unglaublich, aber es ist auch ganz interessant und da sieht man halt die Wucht dieser Veranstaltung. Sie selber behauptet, die NFL behauptet, sei das größte Einzelsportereignis der Welt, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall, es entwickelt eine unglaubliche Wucht, eine unglaubliche Dynamik.
Ja.
Und natürlich, das ist Kommerz, das ist purer Kommerz. Auch nochmal in Relation zum Profifußball, zum Beispiel in Europa. Auf der anderen Seite, was ich durchaus beeindruckend fand, war, dass man da halt von seitens der LFL nicht in die Knie gegangen ist, nachdem von politischer Seite, hast Donald Trump angesprochen, da schon relativ frühzeitig auch mit allem ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, Social Media etc. gegen diese Halftime-Show geschossen worden ist. Und diese Halftime-Show, muss ich wirklich sagen, Bad Bunny, ich schick's vorweg, ist nicht unbedingt meine Musik. Ich bin mehr ein Rocker, gehe Richtung Heavy Metal. Aber trotzdem, das war ein richtig gutes Statement für Multikulturalität. Er hat nochmal betont, was Amerika in seiner Vielfalt halt alles ausmacht. Es gab die Flaggen, ich glaube, sämtlicher auf dem amerikanischen Kontinent, Nord- und Süd beheimateten Staaten. Und dass das Donald Trump nicht gefiel, ich meine, das war klar. Trotzdem finde ich es wichtig in der heutigen Zeit. Und das fand ich auch beeindruckend, weil ich glaube, dass es auch mutig ist, so ein Zeichen zu setzen. Aber das nur am Rande. Wir wollen ja eigentlich über was anderes reden heute.
Ja, aber zusammenfassend kann man sagen, da kann sich, glaube ich, die Vermarktung Bundesliga und der Fußball fast schon ein Scheibchen abschneiden. Der ein oder andere wird sagen, das ist mir alles ein bisschen zu viel. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Aber wie soll ich sagen, die Amerikaner wissen, wie Show geht. Und das hat auch dieser Super Bowl, zumindest was ich in der Zusammenfassung und darüber gelesen habe, wieder mal gezeigt. Auch wenn das Spiel, glaube ich, gar nicht mal so spektakulär war.
Einseitig.
Ja, genau. Ja. Obwohl, glaube ich, beide Mannschaften gar nicht wussten, wie sie es überhaupt den Super Bowl geschafft haben. Aber wie gesagt, wir sind ja gar kein Football-Podcast, wie ihr natürlich wisst da draußen, sondern ein Fußball-Podcast. Und Olli, als du davor über, wie hast du es genannt, über Power und so weiter gesprochen hast, habe ich zwangsläufig auch an den BVB gedacht, zumindest an den BVB in der ersten Halbzeit in Wolfsburg.
Absolut.
Bevor wir vielleicht tiefer eingehen, das war doch Wahnsinn, was das für ein Unterschied war, wie Tag und Nacht zwischen diesen beiden Halbzeiten, oder? Ich habe mal nochmal nachgeguckt, 18 Torschüsse hatte der BVB in Halbzeit 1. Das ist Bundesliga-Höchstwert in dieser Saison. Also das hat noch kein Team, auch nicht die Bayern, in dieser Spielzeit geschafft, in einer Halbzeit so viele Bälle aufs Tor des Gegners abzufeuern. Und dann kommt diese zweite Halbzeit. Musstest du dir die Augen reiben in Wolfsburg, Olli?
Ja, also damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet, weil der BVB, fand ich, in Halbzeit 1 extrem dominant war. Das, fand ich, war tatsächlich Niko Kovac-Fußball at its best. Eine kontrollierte Offensive, man hat sich den Gegner zurechtgelegt. Man muss dazu wissen, Wolfsburg hat extrem defensiv gespielt. Ist ja ihr großes Problem in dieser Saison, kriegen viel zu viel Gegentore. Deshalb, wenn die den Ball verloren hatten, standen die hinten nicht mit einer Viererkette, nicht mit einer Fünferkette, sondern regelrecht mit einer Sechserkette am eigenen Strafraum. Das heißt, da war sozusagen alles verdichtet an Zwischenräumen. Und es ist natürlich schwer, dann sich trotzdem Möglichkeiten zu erspielen, Räume zu eröffnen. Und das hat Borussia Dortmund richtig gut gemacht mit so einer Mischung, sage ich mal, aus Kurzpassspiel. Also man kennt das ja so ein bisschen wie beim Handball, wenn eine Mannschaft sehr defensiv steht im Fußball, dann erinnert das ja auch darum, wie Handballmannschaften dann quasi entlang des Kreises sich den Ball von links über die Mitte nach rechts und dann wieder zurück auf die andere Seite hin und her werfen. Das war ein bisschen ähnlich. Und dann hat der BVB aber auch entscheidende Kniffe eingebaut, die dann tatsächlich die Wolfsburger Abwehr geöffnet haben. Nämlich irgendwann nach einer Abfolge von Kurzpässen hintereinander eine diagonale lange Seitenverlagerung zu spielen. Und dann waren auf einmal Lücken da. Und das haben sie wirklich richtig gut gemacht. Einziger Nachteil in dieser ersten Hälfte fand ich, man ist halt nur mit 1-0 in Führung gegangen durch Julian Brandt. Sprechen wir nachher ja auch noch mal drüber. Da hätte man sicherlich schon das eine oder andere Tor mehr machen müssen. Trotzdem hätte ich nicht damit gerechnet, dass der BVB in der zweiten Halbzeit dann noch mal so ins Schwimmen kommt. Mhm. Das war dann tatsächlich der Fall. Aber Klassiker, du schläfst bei einer Standardsituation, gegnerischen Standardsituation, die auch noch komplett unnötig war, dieses Handspiel da von Schlotterbeck. Du schläfst dann in der Mitte, da stimmt die Zuordnung nicht. 1-1, es entsteht Unruhe und danach hat der VfL Wolfsburg, wie gesagt, richtig, richtig dicke Möglichkeiten gehabt, um den zweiten Treffer zu erzielen. Amura allein, mein Gott, der hat drei klare Chancen gehabt.
Ja.
Es gelingt ihnen nicht, das 2-1 zu erzielen, den Wolfsburgern. Und dann wird es irgendwann ein Kampfspiel. Und hinten heraus wird es dann entschieden. Und das hat dann sicherlich auch was mit individueller Qualität zu tun, durch einen wirklich sehr schön durchdachten und auch zu Ende gespielten Angriff, wo Serou Guirassy dann 3 Minuten vor Schluss das 2-1 machen kann. Aber wie gesagt, man muss schon festhalten, es war in der ersten Halbzeit richtig gut von Borussia Dortmund. Sie hatten den Gegner komplett im Griff. Sie bringen sich dann wieder in die Bredouille durch eigene Fehler, eigene Unzulänglichkeiten, geraten dann ins Schwimmen und entscheiden es hinten raus dann nochmal mit individueller Qualität Oder aber, wie es beispielsweise auch Nico Schlotterbeck anschließend sagte, auch mit Mentalität, mit dem, was man Borussia Dortmund in den letzten Jahren häufig abgesprochen hat. Und da ist ja tatsächlich auch was Wahres dran. Es scheint so zu sein, dass diese Mannschaft unter Nico Kovac in der Regel, tatsächlich auch Rückschläge dieser Art, die sie sich selbst zuzuschreiben hat, keine Frage, aber dass sie in der Lage ist, Rückschläge dieser Art dann auch vom Kopf her wegzustecken, nicht aufzugeben. Mhm. Also ich fand, diese Partie war ein schönes Spiegelbild all dessen, was bei Borussia Dortmund schon auch gut funktioniert und auch all dessen, was nach wie vor Luft nach oben hat.
Na, ich finde, es hatte so ein bisschen was von diesem alten Begriff Bayern-Dusel. Ne? Also wenn ich mich so an ein paar Jahre zurück erinnere, war das ja nicht selten so, dass genau so eigentlich die Bayern auch häufig mal gespielt haben, die dann teilweise gut gespielt haben, aber auch ganz viel Dusel in der einen oder anderen Situation. Und ich glaube schon auch, wenn du häufig Glück hast, dann ist es irgendwann auch nicht mehr nur Glück, sondern dann ist es eben Können. Und du hast es angesprochen, das zeigt sich dann eben auch in dem entscheidenden Treffer von Guirassy, als dann das Zusammenspiel einfach mal sehr, sehr gut geklappt hat in der Offensive, so wie es in der ersten Halbzeit des Öfteren gut geklappt hat. Und dann fährst du da eben, auch wenn es nicht über 90 Minuten glanzvoll war, mit drei ganz wichtigen Punkten zurück nach Dortmund, und du warst ja dann
definitiv
auch am Samstag vor dem Bayern-Spiel, warst du auf einmal auf 3 Punkte an den Münchnern dran. Die haben dann, wie wir alle wissen, am Abend die TSG Hoffenheim in Überzahl, überrollt, kann man schon so sagen, aber man merkt, der BVB ist dann, hat da auch gar nicht so große Lust, locker zu lassen, und das ist ja auch, für, glaube ich, ganz Fußball-Deutschland ist das eine schöne Nummer, wenn es vielleicht so lange wie möglich spannend wird. Und wir dürfen auch nicht vergessen, am Ende des Monats, am Ende dieses Februars, kommt es ja in Dortmund dann zum Duell zwischen ersten und dann wahrscheinlich auch zwischen dem Tabellenzweiten. Und das wird auf jeden Fall sehr spannend. Und Olli, ich finde es schon wieder witzig, wir fangen genau da an, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und zwar, dass du eigentlich genau das sagst in deiner Meinung, was auch Nico Kovac zu der Partie zu sagen hatte. Und da wollen wir jetzt mal reinhören.
In zweiter Halbzeit haben wir genau das gemacht, was wir nicht machen wollten. Wir haben das Spiel langsamer gestaltet. Wir haben zu viele einfache Ballverluste gehabt. Der Gegner hat sofort nach Ballgewinn umgeschaltet. Und dadurch kam der VfL zu doch sehr viel großen Chancen, sage ich mal, zumindest. Die 1-gegen-1-Situation, die der Gregor dann entschärft, war eine richtig große. Ja, die Mannschaft hat dann Mentalität gezeigt und hat dann das Spiel mit Glück dann auch gewonnen, aber auch mit Qualität. Denn das, was wir dann mit Metscher bzw. auch mit Fabio und Ceru dann zum Schluss getan haben, das war schon großes Kino.
Ja, und großes Kino war mit Sicherheit auch der Türöffner zu diesem Erfolg. Und wenn wir in Dortmund von Türöffner sprechen, dann sprechen wir ja eigentlich fast immer von einem ganz bestimmten Spieler. Der hat nämlich zum 4. Mal in dieser Spielzeit bereits das wichtige 1:0 erzielt. Zum 4. Mal das 1:0, so war's. Und hat auch sein erstes Kopfballtor erzielt, und deshalb haben wir uns gedacht, für uns ist das eigentlich ganz klar, wer diese Woche die Auszeichnung verdient, und deshalb kommt hier unser Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, hier kommt unser Spieler der Woche. A, weil er eine gute Leistung gebracht hat, und B, weil er, Manni hat es gesagt, den wichtigen Führungstreffer erzielt hat, und C, weil es ein für Julian Brandt, das ist unser Spieler der Woche, sehr ungewöhnliches, sehr seltenes Tor war, nämlich ein Kopfballtor in der 38. Spielminute. Eckball von der linken Seite, Riasson, der Ball kommt auf den ersten Pfosten, ist fast ein Tick zu kurz, und Julian Brandt macht das dann wirklich sehr geschickt. Er schleicht sich sozusagen vom zweiten Pfosten ganz nach vorne, erwischt den Ball dann relativ gut und drückt ihn dann per Kopf gegen die Laufrichtung von Grabara, dem Wolfsburger Keeper, ins Netz. Und ich wusste sofort, als ich da in Wolfsburg auf der Pressetribüne gesehen habe, was ihm dieser Treffer bedeutet hat. Für seine Verhältnisse sehr emotionaler Torjubel, denn gerade was Kopfballtreffer angeht, Da ist er ja statistisch gesehen eher unter ferner Liefen zu verbuchen. Ich habe ihn anschließend interviewt und ich habe ihn gefragt, das war jetzt das erste Kopfballtor in der Bundesliga seit wann? Und er musste kurz rechnen, wusste aber in etwa noch, wann es passiert ist, nämlich in der Saison 1917-18. Da hat er für Bayer Leverkusen damals noch bei einem 4:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt mit dem Kopf getroffen. Er hat tatsächlich zwei Bundesliga-Kopfballtore für Bayer Leverkusen gemacht. Das war jetzt das erste für den BVB. Wir wollen an dieser Stelle allerdings auch nicht die Heldentaten des Kopfballungeheuers Julian Brandt aus dem DFB-Pokal und der Champions League unterschlagen. Da hat er einmal im Pokal in der zweiten Runde beim 2:1-Sieg gegen Mönchengladbach Saison 19/20 einen Kopfballtreffer erzielt und dann nochmal in der Champions League Saison 22/23 beim FC Sevilla auswärts. Da hat er dann auch nochmal getroffen. Also, er kann es schon, sagt allerdings auch, er würde sich gegen diese Bezeichnung Kopfballungeheuer oder Kopfballmonster doch eher zu Wehr setzen. Das würde ihm nicht so ganz gerecht werden.
Ja, ganz bescheiden, aber auch genau. Sehr einsichtig auf jeden Fall. Übrigens finde ich es auch schon wieder lustig, dass mal wieder ein BVB-Tor nach einer Standard fällt. Seitdem Alex Clapham nicht mehr am Start ist, läuft es irgendwie, oder?
Scheint so. Wobei man, und das ist ja das Schöne, wenn man mit Julian Brandt spricht, der kann ja manchmal auch selbstironisch sein. Und er ist auch immer mit einer relativ guten Analyse unterwegs. Er hat gesagt, ja, man darf nicht vergessen, die Ecke war eigentlich zu kurz. Also es war abgesprochen, dass der Ball länger kommen würde, aber manchmal klappt es halt auch so. Mhm. Also wir neigen ja auch so ein bisschen dazu, im Fußball alles dann einzuordnen und zu bewerten und zurückzuführen auf irgendwelche, sagen wir mal, einstudierten Dinge aus das dem stimmt. Training. Ja, das spielt auch eine Rolle, das ist ein Faktor, überhaupt keine Frage. Aber manchmal gehört halt auch ein bisschen Glück dazu und diesmal war es sicherlich auch so der Fall. Übrigens auch ganz interessant, er hat mal, und deshalb sagt er, würde er nicht so häufig, gerade im Strafraum, sich in Kopfbälle reinwerfen, weil er mal einen relativ schlimmen Zusammenprall erlitten hat bei einem versuchten Kopfball. Also manchmal ist auch ein bisschen Psyche dabei, die da eine Rolle spielt. Aber das muss ich sagen, hat er richtig gut gemacht. Und es war tatsächlich zu dem Zeitpunkt, Manni, für den BVB die Belohnung eines bis dahin schon sehr, sehr starken Spiels, wo Julian Brandt auch seinen Anteil daran hatte. Er war ständig anspielbereit. Er war sozusagen die Schnittstelle, wenn man die Angriffe von hinten heraus aufgebaut hat und der Ball dann nach vorne weitergeleitet werden muss, mit einer guten Übersicht, mit einem guten Spielverständnis. Also das zeichnet sich ja auch wieder in den Statistiken, die er mittlerweile in dieser Saison aufzuweisen hat. Denn ich glaube, er ist nach Serhou Guirassy und Maxi Bayer der drittbeste Scorer und hat 6 Bundesliga-Treffer schon erzielt in dieser Saison.
Mhm. Voll. Und damit auch schon mehr als in der gesamten vergangenen Saison. Da hat er nur 5 Tore. Ja. Also das kann sich sehen lassen. Und auch da nochmal zurück. Ligaweit traf auch kein Spieler in dieser Saison öfter zum 1-0. Das hatte ich davor schon gesagt. Und auch kein Harry Kane. Und eigentlich könnten wir jetzt sagen, Brandt aktuell besser als Harry Kane. Ne? Zumindest in der Disziplin. wo er sich natürlich auch dazu äußern musste, weil das war ja auch das beherrschende Thema in der vergangenen Woche, diese Kampfansage von Nico Schlotterbeck in Richtung München. Wir erinnern uns nochmal zurück nach diesem 3:2-Sieg der Dortmunder in der vergangenen Woche gegen Heidenheim. Bei dem fand ich ja, weit nicht so gut ausgesehen hat, zumindest nicht so gut wie in der ersten Halbzeit beim BVB. Da hat Nico Schlotterbeck ja gesagt, man muss auch mal den Anspruch haben als BVB, auch mal den Fans zu sagen, wir wollen Meister werden. Hat da so ein bisschen nach München geschielt und auch Julian Brandt wurde am Wochenende dazu gefragt und wir hören mal rein, was der Mittelfeldspieler zu dieser Ansage seines Teamkollegen gesagt hat.
Gut, aufgeben wird hier keiner, das ist klar. Realistisch einschätzen ist ja die andere Geschichte. Wir wissen ja schon, dass unabhängig davon, dass sie jetzt morgen spielen und unter der Prämisse, dass sie auch gewinnen, dass es immer noch ein 6-Punkte-Gap ist und dass es einfach nicht einfach ist, sowas auf die Bayern grundsätzlich, auch historisch gesehen, das aufzuholen. Aber grundsätzlich, ja, spielen wir jetzt jede Woche und versuchen in der Bundesliga unsere 3 Punkte zu holen. Natürlich mit der Hoffnung, dass das Resultat irgendwann ist, diesen Raum zu schließen und vielleicht ein schönes Spiel am Ende Februar, glaube ich, in Dortmund zu haben. So, das wäre natürlich, ich glaube, da hoffen nicht nur die Dortmunder Leute drauf, sondern vielleicht auch viele, viele Fans in Deutschland.
Ja, soweit Julian Brandt zu möglichen Chancen des BVB auf die deutsche Meisterschaft. Ich denke schon, dass bei dieser Aussage, die wir da gerade gehört haben, ja, wie soll ich sagen, bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr Bescheidenheit durchklingt als bei dem sehr, sehr forschen Nico Schlotterbeck. Das sind halt zwei unterschiedliche Charaktere. Schlotterbeck ja mit dieser Ansage nach diesem 3-2-Sieg zu Hause gegen Heidenheim vor einer Woche. Schlotterbeck hat übrigens auch selbst nochmal diesen Gedanken, den er da geäußert hat, oder diese, wenn man so will, Forderung, diese Ansage, die er da gemacht hat, nochmal aufgegriffen. Und er hat gesagt, ja, dass es ihm auch so ein bisschen darum ging, den Jungs aufzuzeigen, was eventuell möglich ist, dass man tatsächlich den Fokus auf dieses Ziel richten sollte, dass man den Kopf dafür hat, so hat er sich ausgedrückt, um auch mental bereit sein, tatsächlich anzugreifen. Das hat er wohl auch im Gespräch in der Kabine mit den Teamkollegen nochmal erläutert. Und er sagt, Schlotterbeck, ich hoffe natürlich, dass das auch ein Stück weit geholfen hat, also dass andere Spieler sich jetzt auch darauf einlassen. Und wenn wir Brandt dann gerade gehört haben, ja, dann steht er dem ja durchaus offen auch gegenüber.
Und wenn man die erste Halbzeit anguckt, unterstreicht das ja sogar.
Absolut, absolut. Da war ja diese Entschlossenheit, da war ja diese Klarheit auch im Spiel zu sehen. Und das ist ja etwas, was den BVB jetzt in den vergangenen Wochen nicht unbedingt ausgezeichnet hat. Also das kann schon psychologisch ein bisschen was ausgelöst haben, diese offensive Formulierung, die Schlotterbeck da gewählt hat. Nicht jeder würde es in den gleichen klaren Worten zum Ausdruck bringen. Wie gesagt, dafür sind die Charaktere auch sehr verschieden. Julian Brandt meinte beispielsweise, gut, ich bin mehr Norddeutscher, ich bin eher ein etwas zurückhaltender Typ im Vergleich zu Schlotti, aber sagte halt auch, ich finde das auch gut, wenn da jemand kommt und das dann auch mal offen ausspricht und dass der BVB halt tatsächlich sich nicht gegen eine mögliche Meisterschaft wehren würde, wenn sich die Chance dazu bietet. Ja. Brandt, das sei ja wohl selbstredend. Und also auch ganz gut, der Trainer Niko Kovac, auch in Wolfsburg eher zurückhaltend, was dieses Thema anging, hat da dann ja auch gesagt, Prinzip inhaltlich das nochmal wiederholt, was er nach dem Heidenheim-Spiel gesagt hat. Es ist gut, wenn die Jungs ambitioniert sind, wenn sie sich viel vornehmen. Er hat er mir gesagt, sei ein etwas älterer Mensch, das habe ich mit dem Trainer ja auch gemeinsam, und wir neigen dazu, dann auch mal lieber in den Rückspiegel zu schauen, ne? Was immer das auch heißen mag.
Mm. Ja, so ist es. Julian Brandt, wenn man auf seine Vertragslaufzeit guckt, könnten es seine letzten paar Wochen fast sein, seine letzten knapp 4 Monate im BVB-Trikot, denn eigentlich läuft sein Vertrag ja schon in diesem Sommer aus, aber es gibt Gespräche, das ist an sich nichts Neues, aber auch da wurde nochmal drauf angesprochen und ich zitiere ihn jetzt mal, es gibt bislang nichts Neues, es ist weder so, dass wir jetzt irgendwie vor einer Einigung stehen, noch dass sich da etwas entschieden hat. Olli, Julian Brandt in der Verfassung, die er ja schon ja vor Weihnachten so gezeigt hat, ne? Seitdem ist er eigentlich ganz elementarer Faktor im Spiel von Niko Kovac. So einen kannst du schon noch mal gebrauchen, oder? Für ein oder vielleicht sogar zwei weitere Jahre. Oder sagst du, ja, wäre auch mal Zeit, eine neue Ära einzuleiten?
Ja, ich meine, das ist immer ganz interessant, wenn man überlegt, wie über Julian Brandt, sei es von Fanseite, sei es von journalistischer Seite, also durchaus selbstkritisch, beziehe uns beide, Manni und mich, da durchaus mit ein. Oder auch wie im Verein über Julian Brandt gedacht wurde, noch vor einem, sagen wir mal, guten Jahr, und wie heute über ihn gedacht und gesprochen wird, dann ist das sehr, sehr unterschiedlich. Damals war er wirklich, das war ja die Anfangsphase der Zeit von Niko Kovac, in einer absoluten Krise, und da herrschte ja fast Konsens in der Auffassung, dass es vielleicht besser ist, diese offensives Mittelfeld, diese Schlüsselposition mal neu zu besetzen, da tatsächlich auch mal einen Schnitt zu machen, einen Cut zu machen. Mittlerweile erkennt man einfach auch wieder den Wert, den ein Spieler wie Julian Brandt hat. Und nochmal was anderes. Im Sommer hat man sich dann ja durchgerungen, Kani Choupo-Moeka fest zu verpflichten. Und das ist sicherlich eine Verpflichtung gewesen, wo man im Hinterkopf gehabt hat, ja, da haben wir doch schon mal jemanden, wenn der Vertrag mit Julian Brandt ausläuft und wir tatsächlich nach wie vor der Meinung sein sollten, dass er nicht verlängert werden soll. Wenn man sich das jetzt mal anschaut und wenn man von mir aus diese beiden Spieler sich gegenüberstellt, dann muss man sagen, Julian Brandts Leistungen haben sich deutlich verbessert und sie sind auch mittlerweile einigermaßen stabil, sie sind beständig. Von Kani Choupo-Moeka hat man in dieser Saison sehr, sehr wenig gesehen.
Das ist auch ein Rätsel, ne?
Er fällt eigentlich sogar, finde ich, von dem Impact, den er in der Rückrunde der vergangenen Saison, als er ja Einwechselspieler gewesen ist, wo man immer noch das Gefühl hatte, wenn er dann reinkam, okay, der sorgt doch mal für mehr Kreativität, für ein bisschen mehr Frische, für ein bisschen mehr Ideen in den Angriffsspielen. Davon kann man jetzt, egal ob er von Beginn an spielt, was ja jetzt auch schon länger nicht mehr der Fall gewesen ist, oder wenn er reinkommt, davon kann man momentan eigentlich nicht reden. Also man sieht, welchen Wert Julian Brandt tatsächlich hat. Allerdings, wenn sich die Meinung über Brandt vielleicht auch geändert hat. Ich habe, wo wir ihn da gerade gehört haben, ich habe nicht den Eindruck, als ob sich die Meinung von Julian Brandt grundlegend geändert hat. Also Manni, für mich hört sich das, wenn ich jetzt gefragt werden sollte, wie interpretierst du denn das? Mhm. Für mich hört sich das eher nach Abschied denn nach Vertragsverlängerung an.
Ja, total. Also wenn man ihn da gehört hat, hatte ich ein ähnliches Gefühl, und ehrlich gesagt hat es mich schon ein bisschen überrascht, weil eigentlich war man ja immer so ein Stück weit der Meinung, auch im Verein, auch vor Weihnachten noch, dass man eigentlich ja sozusagen am längeren Hebel sitzen würde und es eher darum gehen würde, wenn der Verein sagt und die Verantwortlichen sagen, ey, wir würden dir noch einen Vertrag geben, dass dann auch der Spieler sagt, ja, klar, danke, ich bin dabei. Und ich finde, irgendwie lässt er da durchblicken, dass das noch lange nicht unter Dach und Fach ist, die Nummer. Und das überrascht mich schon, ehrlich gesagt.
Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass in ihm ein Gedanke gereift ist. Er ist jetzt 29. Das heißt, wenn du jetzt noch mal tatsächlich was Neues wagen willst, wenn du jetzt tatsächlich noch mal den Verein wechseln willst, in der Hoffnung, dass es dir dann noch gelingt, sagen wir mal, einen nachhaltigen Eindruck auf einer möglicherweise wo auch immer sich befindenden nächsten Spielstation zu hinterlassen, dann müsstest du diesen Wechsel eigentlich jetzt vollziehen. Ja. Und deshalb, ich rechne eher damit, dass er gehen wird, als dass er bleiben wird. Möglicherweise, das gilt ja unter Umständen auch für Nico Schlotterbeck und seine Zukunft, über die werden wir gleich auch nochmal sprechen, möglicherweise könnte ein, ich sag mal, gutes Saisonfinish, also jetzt nicht unbedingt mal eine Meisterschaft, aber zum Beispiel ein Saisonfinish, wo es bis zum Ende der Spielzeit relativ eng bleibt, was die Titelchancen angeht. Also wenn das eintreten sollte, dann könnte das natürlich nochmal emotional Julian Brandt und wer weiß, vielleicht sogar auch Nico Schlotterbeck irgendwie triggern, dahingehend zu sagen, ja, hier ist ja vielleicht tatsächlich auch möglich, in den kommenden Jahren eine deutsche Meisterschaft mal wieder zu feiern. Ja. Weil, das muss man ja auch sagen, so viele Vereine in Deutschland, die außer den Bayern, wo ich jetzt mal glaube, beide wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen, zumindest aktuell nicht, Brandt ohnehin nicht, aber Schlotterbeck, naja, die Vertragsverlängerung von Upamecano ist so gut wie beschlossen. Also wenn die Bayern schon mal wegfallen, dann gibt es in Deutschland zumindest keine Alternative, wo du ähnlich gute Aussichten auf Silverware hättest
das wie auf jeden Fall
beim BVB. Ne?
Wobei ich auch, ja? Glaubst du Julian Brandt, also Julian Brandt liebäugelt, also klar, ein Profifußballer, ein Profisportler will immer irgendwie einen Titel gewinnen und strebt nach dem Höchsten. Ja. Aber meinst du, das ist Julian Brandts primärer Antrieb, dass er unbedingt Titel gewinnen möchte jetzt noch. Bei Nico Schlotterbeck kann ich es verstehen. Der ist aber noch ein paar Jahre jünger. Bei Julian Brandt weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
Also ich glaube schon, dass er jemand ist, der wie jeder Fußballer auch, angetrieben wird durch die Aussicht, Titel zu gewinnen. Ich würde ihn allerdings auch so einschätzen, dass er jemand ist, der beispielsweise sagt, wenn ich, da wird nur mal angenommen, jetzt beispielsweise die Perspektive bekomme, ein paar Jahre noch in Spanien oder in Italien zu spielen, in einer Umgebung, die mich auch reizt, bei einem ambitionierten Verein, das wird dann sicherlich jetzt nicht die absolute Top-Adresse sein, aber keine Ahnung, nehmen wir an, sowas wie Sevilla oder Atletico Madrid, wo du dann deinen Horizont auch nochmal erweitern kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon jemand ist, was ihn vielleicht interessieren würde. Mhm. Ne? Aber das ist jetzt ein bisschen stark spekulativ. Ne? Er selber gibt sich da ja sehr bedeckt oder hält sich sehr bedeckt nach wie vor. Ich habe aber so das Gefühl, Mensch, also wenn bei ihm Borussia Dortmund zukünftig noch eine Rolle spielen würde, ja, dann würde er sich vielleicht ein bisschen anders anhören, wenn man mit ihm jetzt darüber redet.
Ja. Aber gut. Wo ich ein bisschen hellhörig geworden bin, war bei dem Begriff Grundsatzentscheidung. Weil genau das hat ja Julian Brandt gesagt und hat eben auch schon Nico Schlotterbeck in den letzten Wochen immer mal wieder betont, dass eben eine Grundsatzentscheidung sei, ob man bei dem Verein bleiben möchte, was man überhaupt jetzt noch erreichen möchte und so weiter. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend, dass da beide irgendwie so das ähnliche Vokabular verwenden. Weil bislang war ich eigentlich schon immer der Überzeugung, dass Julian Brandt wahrscheinlicher noch ein Jahr beim BVB bleibt als Nico Schlotterbeck. Und jetzt verschieben sich da auch so ein paar Dinge. Zeigt auch, wie schnell sowas dann auch wieder gehen kann, ohne da jetzt auch zu viel hinein zu interpretieren. Aber es zeigt, ganz, ganz sicher sind die Nummern auf jeden Fall noch nicht. Bei Emre Can war man da ja, oder ich glaube, das bist du auch, Olli, ein bisschen positiver, dass das auf jeden Fall noch für ein oder zwei Saisons sogar weitergehen könnte, dass der BVB da bereit wäre, ihm noch einen neuen Vertrag zu geben und dass da auch das Commitment von der Seite von Emre Can absolut da wäre, als Kapitän nochmal was dran zu hängen. Ja, bei Julian Brandt scheint es auch andere Optionen zu geben, aber Olli, lass uns mal nochmal auch zu Nico Schlotterbeck kommen. Das Thema begleitet uns logischerweise schon seit Wochen, wenn nicht sogar schon seit Monaten auf jeden Fall. Und Sebastian Kehl hat sich mal wieder zu diesem Thema geäußert. Das ist an sich nichts Neues, weil er natürlich auch immer angesprochen wird, der Sportdirektor, wenn er irgendwo auftaucht vor einem Mikrofon. Und trotzdem haben die Worte, die wir jetzt gleich hören, wie ich finde, trotzdem nochmal, eine andere Schärfe, eine ungewohnte Schärfe im Vergleich zu den Worten, die er bislang immer in dieser Causa verwendet hat. Wir hören mal rein.
Ich bin ein Freund von Klarheit in allen Bereichen und in Themen. Manchmal muss man sich auch gedulden, das ist im Fußball so. Manchmal trifft man selber Entscheidungen, bei anderen Situationen ist man abhängig davon, wie die Gegenseite womöglich Dinge auch für sich entscheidet. aber wir sind auf dem Gaspedal.
Habt ihr denn klar kommuniziert, wann ihr eine Entscheidung haben wollt?
Nico weiß, dass wir so schnell wie möglich eine Entscheidung haben.
Ja, klare Worte von Sebastian Kehl. Leider ist die Soundqualität, das bitten wir zu entschuldigen, jetzt vielleicht nicht ganz so klar. Hintergrund ist es ein O-Ton aus der sogenannten Mix-Zone. Also es gibt die X-Zone. Die X-Zone, da stehen dann Interviewer von Fernsehanstalten, führen dort exklusiv mit einzelnen Spielern die Interviews, machen Manni und ich auch gelegentlich. Und dann gibt es diese sogenannte Mixzone. Das ist sozusagen das Gebiet in den Stadionkatakomben, wo sich, sagen wir mal, die Rechtlosen tummeln müssen. Also die Rechtlosen sind die, die jetzt, sagen wir mal, für Zeitungen berichten oder aber für Fernsehanstalten oder Radiostationen berichten, die jetzt keine unmittelbaren Übertragungsrechte haben. Das nur zur Erklärung. Und dann steht man da manchmal auch, weil da eine ganze Horde von Kollegen, Journalistenkollegen steht man da manchmal in der dritten oder vierten Reihe, hält dann sein Smartphone irgendwie rein und nimmt auf, was der Protagonist zu sagen hat. Aber wegen des Abstandes rauscht es dann manchmal. Aber ich glaube, das, was er gesagt hat, ich bin ein Freund von Klarheit in allen Bereichen und Themen. Der Verein würde auf dem Gaspedal stehen, was diese anstehende Entscheidung angeht. Und dann der entscheidende Satz, Nico weiß, dass wir so schnell wie möglich eine Entscheidung wollen. Das hat er gesagt, der Sebastian Kehl. Und Manni, so klar, also ich kann mich nicht erinnern, aber das hat bislang kein anderer Club-Offizieller so klar, so deutlich formuliert.
Ne? Ja, vielleicht hat er sich ja von den Bayern ein bisschen inspirieren lassen, die da ja Upamecano ja auch ein bisschen Druck gemacht haben, offenbar dann das Angebot zurückgezogen haben und so weiter, und dann muss Upamecano gesagt haben, halt, alles zurück, ich will doch verlängern. Vielleicht hat er sich davon ja inspirieren lassen. Nein, aber jetzt mal ernsthaft, also so klar zu sagen, Nico weiß, dass wir so schnell wie möglich eine Entscheidung wollen, ist schon sehr, sehr deutlich. Es war jetzt kein Geheimnis, dass man intern darüber spricht, aber wenn du es natürlich dann öffentlich machst, wenn du diese klaren Worte ja auch bewusst wählst, dann zeigt das, dass die Geduld schon langsam zu Ende geht, der BVB-Verantwortlichen. Aber auch da nochmal, Olli, die Frage an dich. Der BVB sitzt nun mal da auch nicht am längeren Hebel. Daran hat sich wahrscheinlich wenig geändert, ne?
Nein, daran hat sich nichts geändert. Was sich in der Tat, da hast du völlig recht, geändert hat, ist, dass Borussia Dortmund jetzt auch mal deutlich offensiver formuliert und damit auch ein Zeichen setzt. So nach dem Motto, ey, wir sind Borussia Dortmund und wir lassen uns auch nicht ewig hinhalten. Das ist ja interessanterweise genau das, was Matthias Sammer vor einigen Wochen schon gefordert hatte. Und wo ich, das gebe ich offen zu, relativ skeptisch war, ob das jetzt zielführend ist. Denn klar ist, die Entscheidung liegt letztendlich bei Nico Schlotterbeck, bei seiner Familie, die da ja bei der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle spielt und auch bei seinen Beratern und weniger beim BVB. Ich war damals, als Sammer das formuliert hatte, der Meinung, boah, es bringt im Grunde genommen nichts, weil die Spieler ja in der Situation sind, dass sie quasi bis zum Vertragsablauf warten können, um sich dann entscheiden zu können. Also insofern, dabei bleibe ich eigentlich auch. Ich will allerdings nicht verhehlen, dass ich es sehr gut verstehen kann, dass Kehl das jetzt nochmal deutlich erklärt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen die Hoffnung dahinter steckt, dass, wenn wir mal auf den Spielplan schauen, jetzt kommen ja wirklich entscheidende Wochen. Du hast Mainz zu Hause, dann ist ja schon das erste Playoff-Spiel gegen Atalanta Bergamo, dann in Leipzig, sehr schweres Auswärtsspiel und dann kommt es zu den Bayern, dass man spätestens vor dem Bayern-Spiel dann gerne eine Klarheit hätte. Ich meine, das wäre natürlich ein Knalleffekt und auch nochmal ein Verstärker, ein Unterstreichen der Ambitionen von Borussia Dortmund, wenn man in dieses Bayern-Spiel hineingehen könnte mit der Gewissheit und dann auch der nach außen kommunizierten Gewissheit, ey, pass mal auf, ihr habt alle gesagt, wir haben überhaupt keine Chance, den zu halten. Und jetzt hat er sich committed, ob dann, was weiß ich, von mir aus nur für ein weiteres Jahr mit einer Ausstiegsklausel, sei mal dahingestellt. Also das könnte ich mir vorstellen, ist so ein bisschen die Absicht, die Sebastian Kehl damit verknüpfen wird. Ob es so kommt, das weiß ich nach wie vor nicht.
Übrigens da noch kurze Anmerkung, ich habe heute mit Thomas Helmer, kennt ihr natürlich auch alle, Europameister, BVB-Spieler, Bayern-Spieler, auch über diese Causa gesprochen. Auch sehr interessant übrigens, wie er diese Situation sieht. Könnt ihr dann gerne auch in den Kommentaren bei Sport1 lesen. Und der hat auch da nochmal drüber gesprochen, das, was du auch, Olli, meintest. Ja, für die Bayern ist der Zug so ein Stück weit abgefahren. Oder Schlotterbeck nach München ist der Zug abgefahren, ja, wegen der Verlängerung von Upamecano. So, ne? Und da sagt Thomas Helmer dann aber auch ganz klar, ja, er sieht das eigentlich gar nicht so. Also er könnte sich auch durchaus vorstellen, dass die Bayern trotz einer Verlängerung mit Upamecano da nochmal Vollgas geben, weil er einfach weiterhin ein super interessanter Spieler ist. Natürlich müssten die Bayern dann jemanden abgeben, ne? Aber dass Schlotterbeck weiterhin wahnsinnig interessant für jeden Top-Club auf der Welt ist, das ist ganz klar. Und wie gesagt, er meinte zumindest, dass er würde sich als Bayern trotzdem um ihn bemühen, auch wenn du mit Upamecano verlängerst. Aber ja, das soll jetzt mal nicht das Problem des BVB sein. Ich glaube, oder das ist ja auch so das Gefühl, was wir alle bekommen, er zögert, weil er sich eben alle Optionen offen halten möchte. Und bislang ist eben noch kein Top-Verein richtig aktiv an ihn herangetreten. Ja. Aber das kann sich jetzt natürlich auch durch solche Worte von Sebastian Kehl dann auch durchaus, glaube ich, auch mal ändern, weil das natürlich dann auch andere Vereine auf den Plan ruft, dass da Bewegung reinkommen könnte. Und ja, wir warten das mal ab. Und ja, wäre natürlich schön, Olli, stell dir mal vor, hier am 22., 23. und 24. Februar verkündet der BVB, ja, Schlotterbeck bleibt noch 3 Jahre. Wir haben verlängert und dann kommt dieses Spiel gegen Bayern und du gewinnst das dann am Ende, dann wäre das natürlich eine richtig schöne Geschichte. Aber ja, so weit denken wir jetzt mal erstmal noch nicht. Aber an sich.
Das wäre fast zu schön, um wahr zu sein, ne?
Auch ja, irgendwie. Ja, also so ich würde mal sagen, vor. Ja, voll. Also wenn wir ein Jahr zurückblicken, da dachten wir alle eigentlich, ja, das ist nur noch Formsache, dann ist die Zuversicht so ein bisschen verschwunden und ja, jetzt, ja, es ist irgendwie so völlig offen, wobei immer noch bei mir die Tendenz dahin geht, dass ich sage, ja, ich glaube eher nicht, dass das was wird, aber Wir warten das ab. Wo es auf keinen Fall etwas werden wird oder bis zu welchem Zeitpunkt, ist am Freitag, denn Nico Schlotterbeck wird gegen das oder im Spiel gegen die Mainzer fehlen bei diesem Heimspiel, weil er sich die 5. gelbe Karte eingehamstert hat durch Handspiel. Ich glaube, das ging völlig in Ordnung. Und Olli, jetzt ist natürlich, wir waren letzte Woche schon bei dieser Abwehrthematik, ne, mit Aaron Anselmino, der den Verein verlassen hat, Emre Can, der auch weiterhin verletzt ausfallen wird. Die Befürchtung, dass es etwas dünn werden könnte, ich glaube, die ist berechtigt, aber auch dazu hat sich Niko Kovac geäußert und hat sogar auch schon, bisschen ungewöhnlich für ihn, seinen Plan zumindest für Freitag verraten. Wir hören mal rein.
Ja, natürlich haben wir im Moment einen Spieler weniger jetzt noch, aber trotzdem mit Rami, der heute nur kurz gespielt hat, haben wir trotzdem einen Linksfuß, der das, als Schlotti lange verletzt war, richtig gut gemacht hat in dem Trio, also mit Waldi und mit Niki. Also von daher sehe ich dort überhaupt keine Probleme. Ich denke, wir können auch immer wieder umbauen. Riasson kann dort einen Innenverteidiger spielen. Wir haben dort auch die Möglichkeit, eventuell auch auf eine Viererkette zu gehen. Dann haben wir wieder einen über. Also von daher, da gibt es viele Möglichkeiten. Die Jungs arbeiten fleißig, unser medizinisches Team. Und ich gehe davon aus, dass demnächst alle auch wieder dabei sein werden.
Ja, Niko Kovac über die Personalprobleme in der Defensive, die jetzt natürlich und gerade im Hinblick auf das Mainz-Spiel durch diese gelbe Karte von Nico Schlotterbeck zugenommen haben. Bevor wir darüber reden, wie der BVB damit umgeht, welche Möglichkeiten Kovac jetzt hat oder vielleicht auch nicht mehr hat, nochmal ganz kurz zurück zu dieser gelben Karte, die Schlotterbeck sich da gefangen hat. Also Flankenversuch aus dem Halbfeld und Schlotterbeck, die Hand geht, also es wurde sehr häufig in dieser Saison über Handspiel, strafwürdiges Handspiel, ja oder nein gesprochen. In dem Fall gab es keinerlei Diskussionen, weil also der Arm von Schlotterbeck geht ganz klar raus Richtung Ball. Und ich weiß nicht, Manni, wie dir es gegangen ist, als du diese Szene gesehen hast. Ich saß in Wolfsburg und ich hatte natürlich im Kopf, wusste, boah, wenn Schlotti die fünfte Gelbe kriegt, dann ist er gesperrt. Und dann macht er dieses Handspiel da in dieser Situation. Und dann habe ich, ich kann mich da irren, aber mich würde deine Meinung mal darüber zu interessieren. Dann habe ich für einen Moment gedacht, dieses Handspiel war so offensichtlich, dass Instinkt, ja oder nein, ich weiß nicht, da geht doch der instinktiv nicht unbedingt der Arm raus. Aber kann das sein, dass der sich einfach die fünfte gelbe Karte da abgeholt hat, um zu wissen, okay, dann kann ich wenigstens gegen Mainz diese drohende Gelbsperre absitzen und bin dann in diesen beiden richtig, richtig schweren Spielen in Leipzig und gegen die Bayern auf jeden Fall dabei? Was glaubst du?
Ja, ich habe schon gedacht, dass du darauf hinaus willst. Wenn man sich diesen Spielverlauf anguckt, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht auch Trainerfuchs Niko Kovac auf Nico Schlotterbeck zugegangen ist in der Halbzeit und hat gesagt, so was nach dem Motto, ey, wir haben dir ja so unter Kontrolle, beim nächsten Moment denkst mal dran, dass du auf jeden Fall ungefährdet da in die nächsten wichtigen Wochen, du hast es aufgezählt, ne, mit dem Leipzig-Spiel, also Champions League ist natürlich eh anderer Wettbewerb, aber mit Leipzig und dem Bayern-Spiel gehen kannst. Ich finde es sehr früh, um sich da absichtlich einer einzufangen. Weil ich meine, das war die 51.
Das Spielminute. Das spricht dagegen,
hat noch 40 Minuten, kurz darauf kassierst du dieses 1-1. Ich weiß nicht. Also ich traue ihm zu, dass er schlau genug ist, aber ich glaube, dann hätte er sich diese Karte auch in der, weiß ich auch nicht, 85. einfangen können.
Wegen Ball wegschlagen so.
Genau,
oder, so,
oder meckern oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass es gewollt war.
Aber
ich verstehe dich, ja, absolut.
Die Personalsituation in der Defensive jetzt gerade auch angespannt ist, aber ich meine, Schlotti ist ein Schlitzohr und das ist einer, der auch sicherlich alles daran setzen würde, um jetzt nicht irgendwie ausgerechnet so eine Gelbsperre in diesem deutschen Klassiko gegen die Bayern absetzen zu müssen. Ja. Also insofern, wer weiß, wir werden es nie aufklären. Er selber sagt, nein, tät ihm leid, bla 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 und so weiter und so fort. Wollen wir es mal dabei jetzt bewenden lassen, bringt ja nichts. Wie gesagt, da kommt ja keiner und hilft uns dabei bei dieser Aufklärungsarbeit. Zurück zu den Personalproblemen.
Ja.
Ich finde, du hast mit Rami Benzebaini jemanden, der das richtig gut auch spielen kann. Das hat er ja auch schon bewiesen. Da gebe ich ihm recht, dem Nico Schlotterbeck, dass er zur Not auch umstellt auf eine Viererabwehrkette. Also das glaube ich dann eher nicht. Das macht er ja nicht mehr. Seitdem der sich einmal für diese drei Innenverteidiger entschieden hat, hat er, koste es, was es wolle, daran festgehalten. Ich hatte mal überlegt, ob er vielleicht im Rahmen der Sommervorbereitung oder auch im Rahmen der Club-WM in den USA das nochmal ausprobiert. Da ist er überhaupt nicht dran gegangen. Deshalb glaube ich das auch nicht im Hinblick jetzt auf das Mainz-Spiel. Aber sagen wir mal so, die personelle Situation ist noch so weit beherrschbar, Manni, es darf aber jetzt wirklich nichts mehr passieren.
Nee, das stimmt. Also du hast mit Emre Can jemanden, der noch länger ausfallen wird. Es ist offenbar, das hat Niko Kovac ja auch nochmal betont, eine andere Adduktorenverletzung als vor einem Jahr, ne? Da hatten wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen.
Ja.
Wage ich mal noch ein bisschen zu bezweifeln, dass es eine komplett andere Verletzung ist, aber das schien ihm offenbar nochmal wichtig gewesen zu sein, das zu betonen, dass es dass es jetzt andere Probleme sind, aber wie auch immer, also Benzebaini hast du angesprochen mit Anton und auch mit Süle, das passt soweit schon, Filippo Mané ja leider auch verletzt weggebrochen, dann hast du mit Julian Riason einen, der theoretisch alles hinten spielen kann, aber der gegen Wolfsburg auch, boah, zu wünschen übrig gelassen hat, fand ich, in der Partie. Und Innenverteidigung ist eben auch nicht seine Position. Und wenn du eben auf die nächsten Wochen blickst, kannst du, glaube ich, sehr, sehr froh sein, wenn dann eben Spieler wie Schlotti dann nach einem Spiel wieder dabei sind oder dann auch mit Emre Can, der dann wieder dabei ist. Ja. Aber diese Not hat ja auch, ja, wahrscheinlich einen der schönsten Momente an diesem Bundesligaspieltag erzeugt, nämlich ein Debüt, was zu einigen Tränen geführt hat, nämlich zum Debüt von Luca Reggiani. A dream come true hat er zumindest unter seinem Instagram-Foto von seinem Debüt geschrieben, ist in der Nachspielzeit dann eingewechselt worden, stand ja erstmals überhaupt mit Matis Albert und Inacio überhaupt im Kader der Profis. Genau. Und dann kommst du auch noch zu Spielminuten in einem Bundesligaspiel. Und dann, Olli, schilder uns mal den Moment nach Abpfiff. Das war schon Gänsehaut, oder?
Ja, also der war total emotional und er hat sich wahnsinnig gefreut. Und das sind auch diese Momente, in denen man tatsächlich mitfühlt. Also ich glaube, das ist selbst Fußballfans so gegangen, die jetzt keine BVB-Anhänger sind. Da hat es ein Junge geschafft, sich wirklich durchzuboxen bis in die Bundesliga. Und dann auf jeden Fall auch, sagen wir mal, dann gezeigt nach Schlusspfiff durch diese emotionale Reaktion, was ihm das bedeutet, wie viel Druck auch von ihm abgefallen ist, die ganzen Anstrengungen, die du da unternommen hast, um auf diesen großen Traum hinzuarbeiten. Was soll ich sagen? War einfach nur ein Gänsehautmoment.
Ja, und natürlich einer der ersten Gratulanten waren dann auch seine Youngster-Kollegen, die ihn dann gleich geherzt haben, in den Arm genommen haben. Genau. Und das ist schon schön. Und klar ist es auf der anderen Seite auch natürlich nur passiert, weil der BVB einfach, ja, oder Niko Kovac mit einer Personalnot zu kämpfen hat in der Defensive. Aber das ist natürlich dann auch schön, ob er jetzt gleich Leistungsträger wird in den letzten Wochen, bezweifeln wir mal. Aber das muss er auch gar nicht, ne? Vor allem jetzt erstmal aufsaugen, genießen vor allem. Absolut. Und das vielleicht auch als Ansporn nehmen, auch für alle anderen Juwele bei Borussia Dortmund. Und da gibt es ja schon den einen oder anderen, der dort rumläuft. Zwei habe ich jetzt schon genannt. Auch denen so zu zeigen, ey, es kann bei uns durchaus auch passieren, auch unter Niko Kovac. Das Thema hatten wir ja auch schon das eine oder andere Mal, dass es eben für die Youngster enorm schwierig ist, weil eben der Konkurrenzkampf so hoch ist und weil eben auch kaum jemand verletzt ist. Jetzt hast du die Situation und jetzt musst du dann halt dich auch so aufdrängen oder dem Trainer in jeder Einheit signalisieren, ey, du kannst auf mich zählen, wenn mal Not am Mann ist, dann bring mich für ein paar Sekunden, wenn es ist, um einfach auch vielleicht Zeit von der Uhr zu nehmen. Das hat Niko Kovac ja dann auch betont mit einem Augenzwinkern auf der PK, dass das natürlich auch wichtig war. Aber ist ja völlig egal. Ich glaube, in den jungen Jahren geht es darum, viel Erfahrung zu sammeln, viel von den Älteren aufzusaugen und eben sich anzubieten und dann eben da zu sein. Und wir freuen uns auf jeden Fall für ihn. Schön, dass dieser Traum wahr geworden ist. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch hören, was Niko Kovac zu dem Debüt und zu den jungen Wilden in seinem Kader gesagt hat.
Es ist einfach so, das sind Nationalspieler ihres Landes, haben Qualitäten, haben in der Youth League ordentlich performt. Wir haben im Moment Plätze frei gehabt und deswegen haben wir sie auch mitgenommen. Ja, und dass dann einer heute auch noch zum Einsatz kommt, umso schöner. Darüber freue ich mich persönlich, weil es war auch nötig. Maxi hat alles gegeben auf der rechten Seite, aber irgendwann waren die Kräfte nicht mehr da. Und die eine Minute, wo wir ein bisschen Zeit auch von der Uhr genommen haben, ist doch schön. Der Junge hat mit, ich glaube, 17 Jahren sein erstes Bundesligaspiel gemacht und die Bundesliga hat auch schöne Geschichten.
Ja, soweit Niko Kovac zu den jungen Wilden bei Borussia Dortmund. Und was ich ganz interessant finde, Manni, es ist ja häufig auch ein Thema gewesen, dass Niko Kovac jetzt ein, wie soll ich sagen, vielleicht eher etwas konservativer Trainer ist, bei dem die Durchlässigkeit für junge Spieler nicht ganz so hoch ist und dass das irgendwo auch vielleicht ein Problem darstellen würde im Hinblick auf die langfristige Entwicklung von Talenten, weil sie halt nur schwer an Spielpraxis kommen und Kovac in der Regel auf erfahrene Spieler setzt. Mhm. Ja, da ist ein bisschen was dran, aber in Wolfsburg war natürlich gerade auch die Perspektive der jungen Spieler ein Thema. Und Sebastian Kehl hat gesagt, das sind auch strategische Gedanken, dass jetzt tatsächlich mehrere junge Spieler, man kann, die meisten hast du genannt, Samuele, auch ein 17-jähriges Talent, den kann man da jetzt vielleicht auch noch erwähnen, dass diese jungen Spieler jetzt auch verstärkt an die Profimannschaft herangeführt werden. Ich gehe mal davon aus, dass es da auch ein Gespräch mit Niko Kovac gegeben hat. Und das finde ich ist sehr positiv dann auch, dass Niko Kovac sich dem halt auch nicht verschließt. Hm. Klar, Personalprobleme führten dann sicherlich auch jetzt zu dem Einsatz von Reggiani. Bisschen Zeit rausholen, dann in dieser Situation auch. Klar, trotzdem, Kovac ist durchaus bereit und das finde ich, kann man nach diesem Wochenende auch sagen, durchaus bereit, jungen Spielern eine Perspektive zu geben. Voraussetzung ist natürlich eine, sagen wir mal, sehr, sehr ernsthafte, erwachsene Haltung, die die Jungs einfach an den Tag legen müssen. Weil der Übergang vom Jugendbereich zum Erwachsenenbereich, der ist sehr groß. In Sachen Athletik, in Sachen Anforderung, vor allen Dingen aber auch in Sachen, wie soll ich das sagen, Trainingsethos. Das ist nochmal ein ganz anderes Niveau. Da musst du permanent Gas geben im Training. Da kannst du es nicht mal schleifen lassen, weil du in deiner jeweiligen Jugendmannschaft halt Top of the Pops bist. Das zählt da alles nicht. Und ich meine, wenn die Jungs das mal verinnerlicht haben, soll ja bei Duranville nicht immer der Fall gewesen sein, aber wenn die Jungs das mal tatsächlich verinnerlicht haben, dann glaube ich, ist Niko Kovac auch der Letzte, der ihnen die Tür vor der Nase zuschlagen würde. Also das ist positiv, dass man das auch so ein bisschen zurechtgerückt hat jetzt nochmal, weil ich meine, das ist halt ein Asset von Borussia Dortmund, dass du eigentlich in den vergangenen Jahren immer auch ein guter Ausbildungsverein für Top-Talente gewesen bist. Deshalb hattest du auch auf dem Transfermarkt Möglichkeiten, auch Top-Talente zu bekommen, an die du normalerweise vielleicht gar nicht gekommen wärst als Borussia Dortmund, weil die Jungs halt wissen, ey, wenn ich zum BVB gehe, dann habe ich auch die Chance, dort zu spielen. Es scheint so zu sein, als ob sich da wieder eine Tür gerade auch für junge Talente öffnen wird. Und ich fände das sehr gut, wenn es tatsächlich so sein sollte.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da hätte niemand auch von euch da draußen nichts dagegen. Und dann gucken wir mal, Olli, ob bereits ja schon am Freitag der BVB darf wieder vorlegen und sich vielleicht der nächste Traum für einen der Youngster ergibt, ob es zum nächsten Traum kommt, zum nächsten Gänsehautmoment. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Die Personalsituation dürfte weiter ein Stück weit angespannt bleiben, aber genau das ist ja dann sozusagen auch die Chance der Youngster. Und wir gucken mal, wie es dann wird gegen die Mainzer am Freitagabend 20:30 Signal Iduna Park. Olli, du bist auf jeden Fall vor Ort, nehme ich an.
Auf jeden Fall.
Auf jeden
Fall. Wird ein stimmungsvoller Abend, könnte ich mir vorstellen. Wird ein Kampfspiel, wird wieder, Heidenheim lässt grüßen, nicht unbedingt einfach. Wolfsburg war ja auch alles andere als einfach. Das sind jetzt tatsächlich, wenn man Mainz schon mit einbezieht, drei sehr unangenehme Aufgaben. Das ist auch vom Kopf her nicht ganz so leicht zu bewerkstelligen, weil natürlich jeder einen Sieg von Borussia Dortmund, am besten auch einen eindeutigen, klaren Sieg erwartet. Die Mannschaft hat nach wie vor Probleme, die Mannschaft hat aber auch, und da hat mir diese erste Halbzeit in Wolfsburg wirklich Hoffnung gemacht, die Mannschaft hat aber auch gezeigt, dass sie es kann. Sie kann gerade auch defensiv agierende Gegner gut bespielen, geduldig bespielen. Mainz, da hat sich ja einiges geändert, auch seitdem Urs Fischer da übernommen hat, sind sie wesentlich strukturierter in der Defensive. Das wird nicht unbedingt leicht werden, aber also ich glaube schon, dass der BVB jetzt auch gut gerüstet ist, um diese Hürde zu Hause nehmen zu können.
Ja, wenn du tatsächlich nochmal eingreifen willst, musst du das Spiel gewinnen.
Das
sowieso. Wir sind für euch vor Ort und dann sprechen wir nächsten Montag vor dem Champions-League-Spiel gegen Bergamo wieder. Und dann hören wir uns und euch da draußen hoffentlich auch wieder. Bis dahin eine schöne Woche. Olli, dir auch. Und
danke.
Allerspätestens bis Freitag.
Das mache ich. Ich werde jetzt noch...
Und jetzt gute Nacht.
Gute Nacht, genau. Es ist noch tatsächlich... Es sind noch ein paar Chicken Wings vom Super Bowl gestern übrig geblieben. Ich glaube, die führe ich mir gleich zu Gemüte.
Sehr gut, dann lass es dir schmecken.
In diesem Sinne, bis nächste
Woche.
Ciao.